Der nächste Talk ist von Philipp Schaumann. Er berichtet über Effekte höherer Einordnung bei der Einführung autonomer Fahrzeuge. Ne? Autonome Fahrzeuge, da denken jetzt ganz viele Leute meiner Generation, Kit kommt halt schnell vorbei, also der Knight Rider, damals irgendwie im Fernsehprogramm, wo dann das Auto kam, nachdem es in die Uhr gesprochen wurde. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, wir sehen alle, was gerade draußen passiert. Autos werden intelligenter, ganz viele Sensoren. Und ja, die Zukunft wird so sein, dass ganz viele autonome Autos irgendwann da sein werden. Und was im Club ja ganz häufig gefragt wird, ist eben nicht nur, was bringt mir das so direkt, sondern die Fragestellung ist ja auch, was ist denn so eine Technikfolgenabschätzung? Ne? Nicht nur zu gucken, oh, dann spare ich vielleicht X oder das, sondern was sind die Konsequenzen on long term auch für die Gesellschaft? Und gerade deshalb freue ich mich so sehr, jetzt diesen Talk von Philipp Schaumann zu hören. Philipp ist schon irgendwie seit 1970 in der EDV irgendwie tätig und die letzten 25 Jahre irgendwie so beratender Funktion. Primär geht es bei ihm so um Sicherheitsfragen, aber sowohl organisatorisch, aber auch so gesellschaftlich und psychologische Aspekte von solchen Sicherheitsfragen. Und das passt natürlich auch total gut zu diesem Thema. Ja, und als Sicherheitsspezialist ist er zurzeit in so einer Großbank irgendwie in Wien unterwegs und er publiziert auch viele seiner aktuellen Forschungen auf sicherheitskultur.at. Und darum, wenn euch jetzt gleich dieser Vortrag irgendwie auch gefällt, dann könnt ihr da jetzt noch weiterführende Infos auch bekommen. Also an der Stelle würde ich sagen, legen wir doch einfach los und sagen Wassermarsch. Philipp, die Bühne ist für dich.
Vielen Dank für die wunderbare Einleitung. Ja, Technikfolgenabschätzung. Ich habe für eine Fachhochschule so eine Studie machen müssen. Wie ist das eigentlich mit den Auswirkungen von autonomen Fahrzeugen und vernetzten Fahrzeugen? Und da musste ich ganz viele Studien lesen und es war grauslig in den Studien, weil die immer viel zu kurz gedacht haben. Und da will ich jetzt sagen, wie man das wirklich machen müsste. Es gibt in dem Vortrag ganzen Haufen Links, wo man noch mehr Materialien nachlesen kann. Der Vortrag ist als PDF auf der Privacy Week im Fahrplan enthalten. Also wenn man auf den Fahrplan dieses Talks geht, kann man unten einen Link und da kann man die Slides runterladen, dann kann man die anklicken und so weiter. Alles wunderbar. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, ich rede nicht nur über autonome Fahrzeuge, denn das geht immer so ein bisschen durcheinander. Und da hat Daimler gesagt, wir müssen über CASE reden. Und CASE ist für sie connected, autonom, shared. Das heißt, die Fahrzeuge besitzt man nicht unbedingt, sondern die mietet man auch und Elektrik. So, und wenn wir das alles zusammennehmen und uns anschauen, wie das eigentlich ist, da haben wir eine ganze Reihe von Herausforderungen. Connected, dafür müsste man sichere Verbindungen zwischen IT-Systemen, Autos sind ja heute auch IT-Systeme, aufbauen. Haben wir das richtig im Griff? Eigentlich noch nicht so richtig. Wenn Autos Verbindungen ins Internet aufbauen, dann sollten die wirklich authentisiert sein und so weiter. Das ist eine große Baustelle. Autonom erfordert ganz viele Durchbrüche bei Artificial Intelligence. Erkennen von Objekten ist eine schwache Sache. Diese Algorithmen kann man jederzeit noch leicht reinlegen mit winzigen Veränderungen. Sensoren müssten viel billiger werden, da kommen wir gleich noch drauf. Elektrik ist eine Riesenbaustelle. Die Ladeinfrastruktur in Städten, wo es Miet- und Eigentumswohnungen gibt, ist ein Albtraum. In Deutschland wird ja gerade versucht, da irgendwie so eine Regelung zu finden, dass man das Recht hat auf eine Ladestation. Dynamisches Laden auf der Straße ist schon bewiesen worden, dass das geht. Aber wer soll denn das bezahlen, alle Straßen mal aufzureißen und da irgendwelche Induktionsschleifen einzubauen? Also, das wird sportlich. Also, jetzt habe ich ein Slide und das könnt ihr nicht direkt hier lesen. Ist auch gar nicht geplant. Da unten drunter ist nämlich der Link auf die New York Times. Und was die gemacht haben in einem ganz langen Artikel, ist, die haben gesagt, das krempelt das autonome Fahren krempelt unsere Gesellschaft vollständig um. Wo parken wir eigentlich? Wo kaufen wir ein? müsste man die Straßen eigentlich nicht ganz anders machen. Die sind nämlich im Augenblick auf gesteuerte Fahrzeuge ausgelegt. Arbeitswege, Anlieferung und so weiter. Das heißt, riesige Sachen. Und jetzt wollen wir uns einige der Punkte aus der großen Grafik ein bisschen näher anschauen. Autonom. Wie hoch ist die Begeisterung für autonom in der Bevölkerung? Es hält sich in Grenzen. Aus vielen Gründen. Denn das eine ist, autonome Fahrzeuge sind teuer. Die brauchen einen Haufen Sensoren und die brauchen dicke Computer. Sensoren können durchaus in der Lage sein, die Kosten von so einem Auto zu verdoppeln. Wenn das jetzt noch elektrische Autos sein sollen, oder sogar Hybrids, dann sind sie noch mal ein ganzes Stück teurer. Es gibt ja im Augenblick so richtig günstige Elektro-Kleinwagen, gibt es ja eigentlich nicht zu kaufen. Ja, deswegen sind die Fahrzeuge für Privatkäufer eigentlich im Augenblick ziemlich uninteressant. Das ist was für Fans von Tesla oder sowas, aber die dann in der oberen Preiskasse ab 30.000 Euro oder sowas liegen. Ja, ich habe hier mal dargestellt, das sind zwei unterschiedliche Implementierungen. Einmal ist das Ford Fusion und dann einmal ist das Volvo. Und wenn ich da einblende, wie die eigentlich mit Sensoren ausgestattet sind, dann sieht man, dass die ganz unterschiedlich sind. Die Ford Fusion zum Beispiel, die meinen, 20 Kameras ist angemessen. Und die haben auch 7 LiDAR verteilt. Volvo hat nur eines auf dem Dach. Wenn so ein LiDAR auf dem Dach ist, dann kann es so richtig nach vorne eigentlich nicht schauen, was direkt vor der Kühlerhaube ist. Das heißt, ich bräuchte an sich viel mehr. Aber es sind ja nicht nur die Kosten der Sensoren, sondern mit jedem Sensor, den ich da anschließe, mit jeder Kamera, den ich anschließe, muss ja auch die Bildverarbeitung wieder viel, viel komplexer werden. Das heißt, wenn der Sensor allein billiger wird, der Computer wird viel, viel herausfordernder. Und die Computer fressen dann auch wieder Strom und die kosten Geld und so weiter. Der Effekt ist letztendlich, wenn ich sichere autonome Fahrzeuge haben will, die sicher sind, dann brauche ich hochwertige Sensoren und jede Menge Rechenleistung. Und da gibt es jetzt jede Menge Studien, die sagen, mit autonomen Fahrzeugen werden die Zahl der Unfälle auf Null gehen, weil autonome Fahrzeuge können die ganzen menschlichen Fehler nicht machen, die fahren nicht besoffen und was weiß ich alles. So ist es aber nicht, weil erschwingliche Autos sind dann zum Beispiel die Autos, die vielen Teslas, die voll auf irgendwelche stehenden Fahrzeuge auf der Autobahn auffahren. Der Unfall mit dem Uber-Auto ist auch bekannt. Der Algorithmus ist mit einer Radfahrerin, die das Fahrrad schiebt, auf einer vierspurigen Straße nicht klargekommen. Der Algorithmus hat gesagt, das kann nicht sein, Objekt nicht identifiziert, das ist ein False Positive und drüber. Das heißt, jede Menge Herausforderungen. Ein sicheres Auto ist machbar. Google hat das bewiesen. Die haben über Jahre keine Unfälle gehabt bei ihren Tests. Die Autos haben circa 1 Million gekostet. Das funktioniert nicht. Das ist für den Massenmarkt nicht geeignet. Der Aufpreis rechnet sich immer dann, wenn dadurch ein Arbeitsplatz eingespart werden kann. Und deswegen sind autonome Fahrzeuge auch schon richtig im Betrieb, aber nicht im öffentlichen Raum, sondern in Lagerhallen, im Bergbau, auf Flughäfen und so weiter. Da gelten auch nicht die direkten Straßenverkehrsregeln. Da kann man das machen. Da ist eine abgegrenzte Umgebung. Das ist einfach zu machen. Das funktioniert. Das nächste, was kommen wird, sind autonome Taxis, meiner Meinung nach, weil Uber ganz stark darin in die Richtung arbeitet und Lyft auch, in begrenzten Stadtgebieten, nicht überall und so weiter. Das sehe ich als nächstes kommen. Im privaten Bereich, ganz überall in der Stadt und auf dem Land, das sehe ich nicht, dass das kommt. Das andere, was kommen wird, sind autonome LKWs auf den Autobahnen. Die fahren nur auf der Autobahn von einer Raststation zur anderen Raststation, also nicht zur nächsten, sondern die fahren so und so viele Stunden. Und das können die dann 24 Stunden machen und dann an irgendeiner Endstation wird es von einem Fahrer übernommen und der fährt dann rein in die Stadt und parkt das Fahrzeug und so weiter. Kann eine wunderbare Einsparung sein. Und damit rechne ich, dass wir diese Fahrzeuge, und da gibt es noch einen Spezialeffekt, Platooning, dass wir diese Fahrzeuge relativ bald bekommen, und zwar aus finanziellen Gründen. Platooning bedeutet, dass ein ganzer Konvoi von Fahrzeugen hintereinander fahren, im Windschatten voneinander. Das spart auch wieder noch Strom. Also, welche Folgen sind dann? Wir haben eine dramatische Kostenersparnis im Frachtverkehr. Zuerst nur auf der Autobahn und später vielleicht auch in die Städte hinein. Was bedeutet eine dramatische Kostenersparnis bei den LKWs für die Bahn? Das ist das Ende. Das heißt, letztendlich, der Bahn geht es eh schlecht, was Fracht betrifft. Was wir eigentlich hier haben, wir werden bekommen, dass wir viel mehr CO2 dadurch bekommen, weil die Fracht auf einem LKW wird so billig werden, die Bahn kann da nicht mithalten. So, die LKWs brauchen vielleicht dann aber auch, damit sie ökologisch sind, Strom. Wir müssen also vielleicht die Autobahnen elektrifizieren. In Schweden und in Deutschland, in Hessen, gibt es Teststrecken, LKWs mit Oberleitungen. Ja, wer zahlt denn die Oberleitungen auf allen deutschen Autobahnen oder den österreichischen Autobahnen? Dafür brauchen wir kommerzielle Partner. Ja, das ginge zum Beispiel zu machen, indem wir eine Teilprivatisierung der Infrastruktur durchführen. Das heißt, wir suchen uns irgendwelche Kooperationen, die vielleicht sich beteiligen. Public-Private Partnership nennt man das. Und dann habe ich da rechts unten nochmal gesagt, wo kriegen wir denn den vielen Strom her? Ja, wäre schön, wenn das alles erneuerbare Energie ist. Ich fürchte, da sind vielleicht auch ein paar Gaskraftwerke dabei. Ja, das heißt, so ganz toll ist das vielleicht dann nicht, wenn der Frachtverkehr so billig wird für die Umwelt. Schauen wir uns an, später werden wir uns noch anschauen, wie die neue teure Infrastruktur eigentlich finanziert werden könnte. Denn da gibt es nämlich Lösungen. Eine andere Sache ist die autonomen Taxis. Da gibt es eben von Uber und Lyft einen ganz starken Druck auf den öffentlichen Personennahverkehr. Die haben in den USA schon Städte überredet, die Busse einzustellen, weil wenn die Busse eingestellt werden, dann kann man das Geld, was in die Busse investiert wurde, ja an Uber oder Lyft zahlen, und wir subventionieren dann eben diese Firma so ein bisschen. Und das hat in einigen Städten in den USA bereits passiert. Das ist zwar dann ein bisschen teurer als der jetzige Busverkehr, aber Bestellung ist bequem und von Tür zu Tür. Und das ist wunderbar, weil dann können die Alten und die Leute ohne Führerschein und die Behinderten und alle sind dann auf einmal mobil. Und das ist eine tolle Zukunft. Da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher, weil da könnte es durchaus eben ein paar Folgen geben. Wenn die Taxis deutlich billiger werden, zum Beispiel indem die keinen Fahrer mehr bezahlen müssen, die Uber-Leute. Im Moment bezahlen sie das schlecht, aber wenn sie gar nicht mehr bezahlen müssen, das ist natürlich noch viel toller. Dann wechseln die Benutzer vom öffentlichen Personennahverkehr zu den Taxis. Das bedeutet, der Bedarf für Bus und Bahn geht runter. Das heißt, die Abstände, in denen die Busse fahren, sind größer. Das bedeutet, der öffentliche Personennahverkehr wird immer weiter unattraktiv, dann gibt es weniger Bedarf und das ist dann eine schöne Rückkopplung, und der öffentliche Personennahverkehr wird immer schlechter. Was bedeutet das, wenn der öffentliche Personennahverkehr immer schlechter wird? Dann haben wir mehr Stau. In New York ist schon unheimlich viel Stau, schon vor Corona, weil Uber relativ günstige Preise angeboten hat. Dann hatten die Leute die Entscheidung, im wunderbar gekühlten Uber-Fahrzeug im Stau stehen oder in der überfüllten U-Bahn. Dann haben sie den Stau im Uber-Taxi gewählt. Mit Corona ist das Ganze sogar nochmal explodiert. Bis hin zu einer möglichen Einstellung des Personennahverkehrs. Das klingt vielleicht ein bisschen utopisch. Wir kommen gleich drauf. Es gibt erste Initiativen in diese Richtung. Ja, Einstellung des öffentlichen Personennahverkehrs bedeutet ärmere Leute, die sich diese verbilligten Uber-Taxis nicht leisten können, haben keine Mobilität mehr. Oder in schwachen Regionen, wo der Bus, auch wenn er nur dreimal am Tag fährt, immer noch die einzige Möglichkeit ist und wo Uber einfach kein Angebot bieten kann. Und Auswahl von Kunden und was weiß ich, was da noch alles sein kann. Positiv wird bei den autonomen Taxis immer dargestellt. Wir bieten tolle Mobilität für Zielgruppen an, die sich im Augenblick das nicht leisten können, mit dem Taxi zu fahren. Alte Leute und Behinderte und so weiter. Bedeutet schon wieder ein bisschen mehr CO2. Dann wird gesagt, wenn die Taxis so bequem sind, dann wechseln die Leute von ihrem Privat-Pkw auf die autonomen Taxis, weil die sind so günstig. Und wenn man dann mit dem Taxi in die Stadt fährt, dann können wir in der Stadt die Parkplätze abbauen. Dann ist die Frage, das wird oft gesagt, wir brauchen dann gar keine Privatautos mehr. Aber wer mal versucht hat, in einen Mietwagen oder in ein Taxi Kindersitze einzubauen, das ist durchaus eine gute Herausforderung. Also es gibt schon Gründe, warum die Leute gerne eigene Autos haben mit fest eingebauten Kindersitzen und einer wunderbaren Musikanlage und so weiter. Wenn die Leute mit dem eigenen Auto autonom in die Stadt fahren, dann könnten sie das Auto ja dann, wenn es in der Stadt keine Parkplätze mehr gibt, einfach wieder nach Hause schicken. Das ist eine Verdopplung vom Verkehrsaufkommen. Das bedeutet, wir haben schon wieder mehr CO2. Also so richtig grün wird das eigentlich nicht. Obwohl man immer wieder in Studien lesen kann, autonome Fahrzeuge werden das CO2-Problem wunderbar lösen können. Ich glaub's nicht. Neue Mobilitätskonzepte versuchen, die alten zu verdrängen. Das habe ich eben schon erwähnt. In New York die vielen Staus, dadurch, dass die Leute zu gekühlten Uber-Taxis wechseln, statt die vollen U-Bahnen zu benutzen. Ja, da gibt es sogar noch mehr Punkte, die da zu bedenken sind. Wenn ich Uber benutzen will, brauche ich eine App, sonst kann ich das Uber-Taxi nicht rufen. Das heißt, alle, die mit einer App nicht klarkommen, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel, weil sie blind sind oder weil sie irgendwelche anderen Behinderungen haben, wer keine App benutzen kann, der kann dann eben nicht mehr fahren. Mit den Bussen, das geht immer noch, aber das hat dann keine Zukunft. Ärmere Bevölkerungsteile, die keine App haben oder die sich die autonomen Taxis nicht leisten können, die werden zu Hause bleiben. Selektion nach Kunden, nach Bewertung. Bei Kunden wird der Kunde und nicht nur der Fahrer wird bei Uber bewertet. Wer vom vorigen Fahrer schlecht bewertet wird, der kriegt vielleicht gar kein Taxi. Also es gibt keine Verpflichtung, so wie beim Bus. Beim Bus, selbst wenn ich mich schlecht benommen habe, kann ich am nächsten Tag immer noch mit dem Bus fahren. Bei Uber ist das nicht so. Ja, und dann passieren noch ganz wilde Sachen. In einigen US-Städten überreden die Lyft und die Uber-Firmen, die Städte, den öffentlichen Personennahverkehr aufzugeben, weil das ist veraltete Technologie. Und in New York ist was ganz Wildes passiert. Die New York Times hat da berichtet in 2018. Es gibt Bundesförderungen für öffentlichen Personennahverkehr und die U-Bahn hat beantragt, dass sie ihre aus dem mindestens 100 Jahre alten Garnituren und ihre Hardware austauschen und dass sie Förderung vom Bund bekommen für ihre U-Bahn. Und da hat Uber gesagt, ja, was für ein Blödsinn, in veraltete Technologie zu investieren. Gebt doch einfach das Geld uns und wir machen daraus verbilligte öffentlichen Personennahverkehr, aber nicht richtig öffentlich, sondern Personennahverkehr nach den Benutzungsbedingungen, die Uber eben stellt. Und es ist eine riesige Gefahr. Bei uns ist es noch nicht so stark, aber die Firmen kommen ja auch bei uns rein und versuchen auch bei uns wirklich den abzudrängen. Ja, positive und negative Nebeneffekte von Shared und Autonom. Ältere Personen, die keinen Führerschein mehr haben oder sowas oder nicht mehr fahren sollten oder die mobil eingeschränkt sind, haben dann auch mehr Möglichkeiten, mal in die Stadt zu fahren oder sowas. Aber es wird mehr Verkehr geben, weil in einem Bus sitzt das Äquivalent von einer ganzen Kette von Fahrzeugen, in der immer nur eine oder zwei oder maximal drei Personen sind. Das heißt, wir müssen die Straßen ausbauen. Selbst wenn das Elektrofahrzeuge wären, wir brauchen einfach mehr Straßen. Und wenn die Autos nach Hause geschickt werden, weil es keine Parkplätze mehr gibt, dann brauchen wir noch mal mehr Straßen. Eigentlich haben für meinen Geschmack die meisten Innenstädte schon genug Straßen. Da könnte man drüber streiten, aber also das sind alles so Nebeneffekte. In den Studien steht drin, Mobilität für ältere Leute, ganz toll, aber wer nimmt denn dann den übrigen Verkehr auf? Ja, aber jetzt kommt was Positives, endlich mal was Positives. Was ich mir wünsche, sind Busse, die autonom gefahren werden, weil nämlich auch bei den Bussen sind die Kosten für den Fahrer ein ganz großer Faktor, Kostenfaktor. Und in dem Augenblick, wo wir keine Fahrer mehr brauchen, dann könnte man kleinere Busse kaufen und die kleineren Busse könnten viel öfter fahren und wir hätten eventuell sogar kostenlose Angebote. Wäre doch eine tolle Sache. Kostenlose Angebote heißt, die Busse können gegen Taxis konkurrieren. Zum Beispiel könnten das auch Busse sein, die Rufbusse sind und autonom fahren könnten. Tolle Sachen. Also die Technik der autonomen Fahrzeuge ließen sich bei richtigem politischem Willen sehr wohl in ökologisch absolut sinnvolle Sachen, sinnvolle Wege leiten, aber nicht, indem wir unser Geld an Uber und Lyft investieren, unsere Steuergelder. Und die Gefahr besteht und die Angst habe ich. Die Lobbyisten sind da ganz stark unterwegs. Ja, wie kann man eigentlich so tolle, so teure Infrastrukturen, wie zum Beispiel elektrifizierte Straßen oder so etwas finanzieren? Gibt es einen wunderbaren Begriff, PPP, Public-Private Partnership oder Private-Public Partnership. Ja, und solche Sachen gibt es. Und welche Überraschung, Google ist da drin. Seit 2017 finanzieren sie in Städten wie New York und Toronto und so weiter kostenlose Infrastruktur, IT-Infrastruktur. Ist das nicht toll? Sie verlangen zum Teil auch nur die Daten aller Bürger, die in dieser Stadt unterwegs sind. Und da gibt es zum Teil keine Opt-out-Möglichkeiten. In New York gibt es so Internetkioske und wenn man mit einem eingeschalteten Handy dran vorbeigeht, dann wird die MAC-Adresse übermittelt und von jedem Menschen, der in New York unterwegs geht, gibt es wunderbare Bewegungsprofile. Sind die eventuell viel Geld wert für Google? Ja, und deswegen macht Google das ja. Deswegen machen die das. Die sind ja nicht reine Menschenfreunde, sondern die sammeln Daten und gewinnen auf diese Art Daten. Die Firma ist eine Google-Tochter oder Alphabet-Tochter. Sidewalk Labs, Reimagining Cities to Improve Quality of Life. Ist ganz wunderbar. In Toronto hat es dann Bürgerinitiativen dagegen gegeben. Ich weiß nicht genau, was der Stand ist. Da hat es einigen Streit gegeben. Auch in New York gibt es Bürgerinitiativen gegen diese Kioske. Und dieses Datensammeln ohne Opt-in und ohne irgendwas. Einfach, wir greifen alle Bürger von New York ab. Ja, und jetzt kommen wir zu einem ganz wilden Punkt, nämlich, was ist denn eigentlich, wenn sich der autonome und der traditionelle Verkehr nicht verträgt? Das könnte nämlich gut sein. Ich kann mir gut vorstellen, eine Umgebung, wo nur autonome Fahrzeuge sind, wo keine Menschen einfach reinlaufen und erratisch handeln und so weiter. Das kann ganz toll funktionieren. Ein Problem in der Implementierung sehe ich die Mischung aus autonom und traditionellem Verkehr. Na gut, das haben wir jetzt einen kleinen Konflikt. müsste man mal schauen, wer da gewinnt. Ob da die autonomen Lobbyisten gewinnen oder die Lobbyisten vom traditionellen Verkehr. Ich bin nicht ganz optimistisch, was den traditionellen Verkehr betrifft. Option A, wir machen separate Fahrspuren. Aber dann brauchen wir auch noch Zäune, weil es sind ja nicht nur die Menschen, die dann da vielleicht reinlaufen, sondern auch Tiere. Hunde laufen über die Straße oder andere Tiere, größere Tiere laufen auf der Straße. Wir bräuchten wirklich Zäune um die Fahrzeuge herum. Riesiger Investitionsbedarf. Wer kann denn alles finanzieren? Ah, Google bietet sich an, Sidewalk Lab. Aber da muss man irgendwie, wenn man dann die Straße benutzen muss, muss man die EULA End-User License Agreement von Google akzeptieren. Entweder man akzeptiert die Vertragsbedingungen oder man kann die Software nicht installieren oder man kann diese Straße nicht benutzen. Eine andere Möglichkeit wäre Verbot traditioneller Fahrzeuge. Ich kann mir das fast vorstellen, dass durchgesetzt wird, wir verbieten eben die traditionellen Fahrzeuge. Dann haben wir immer noch die Fußgänger, aber dann da bauen wir Zäune und so weiter. Was passiert, wenn wir die traditionellen Fahrzeuge verbieten? Der Gebrauchswagenmarkt bricht vollständig ein. Und ob das ohne Gelbwesten abgeht, bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat Deutschland und Österreich dann auch noch eine Gelbwestenbewegung, wenn alle Leute ihre Autos verschrotten müssen. Da könnte man vielleicht beim EuGH klagen oder irgend sowas. Oder der EuGH sagt, ja, das ist schon okay, aber der Preis zwingt dazu, dass man zu Sharing-Anbietern geht. Eventuell bleibt der Verkehr sogar gleich. Also das ist eine Situation, die mir ein bisschen Angst macht. Nicht mehr in meinem Leben, aber für meine Kinder und für meine Enkel, dass einfach die autonomen Fahrzeuge verboten werden. Intelligente, vernetzte Infrastruktur, wirklich gut sind autonome Fahrzeuge eigentlich nur, wenn sie vernetzt sind, nämlich vernetzt mit Ampeln und Verkehrszeichen. Da lassen sich tolle Sachen machen, wenn das Auto mit der Ampel elektronisch was aushandeln kann oder über eine elektronische Verbindung was aushandeln kann. Dann kann man die Kapazität auf Kreuzungen vervielfachen. Da gibt es eine Studie, habe ich gleich auf der nächsten Slide. Das sind viele kreative Möglichkeiten, aber ohne App kann ich das dann nicht mehr benutzen. Die Idee, die da geschildert wird, und das ist eine Veröffentlichung, ich glaube, war sogar eine Bremer Universität, die das gemacht hat, Virtual Traffic Lights, die Traffic Lights sind dann die senden an die Fahrzeuge, wie die Bedingungen sind, und die Fahrzeuge handeln untereinander aus, wer rechts und in welcher Reihenfolge die über die Kreuzung fahren. Keine Rotphasen mehr, sondern die Fahrzeuge bremsen ein bisschen ab und die fahren kreuz und quer über die Kreuzung und es passieren keine Unfälle mehr. Toll. Was machen wir denn mit den Fußgängern oder den Radfahrern? Eigentlich ist Verbieten die beste Lösung. Weil das funktioniert nicht. Wir könnten natürlich Brücken bauen, für Fußgängerbrücken bauen, dann haben wir wieder das Problem mit den Gehbehinderten, die dann nicht über die Brücken kommen. Aber irgendwie, es wird Lösungen geben und ich bin mir nicht sicher, dass die Lösung vorteilhaft für Fußgänger und für Radfahrer ist. Die können nämlich mit der Ampel nicht verhandeln. Die Autos verhandeln mit der Ampel und die Fußgänger sind nicht mit dabei. Ja. Und wer keine App hat, hat sowieso ein Problem. Ja, finanzierbar wäre sowas immer nur in Kooperation mit kommerziellen Partnern. Wir kommen zu einer Teilprivatisierung der öffentlichen Infrastruktur. Die kommerziellen Partner verlangen mindestens die Daten. Wenn die kommerziellen Partner die Bewegungsdaten dann von allen Menschen haben, gibt es Begehrlichkeiten bei den Staaten, dann hätten die auch wieder gerne Zugriff auf diese Daten. Vorratsdatenspeicherung, ist das nicht eine tolle Sache? Wenn ich eine Straße nur überqueren kann, wenn ich mich bei der Ampel registriert habe, oh, das sind tolle Bewegungsdaten. Na, dann habe ich noch etwas mehr transparente Bürger. Ja, Digital Divide, das läuft auf ein Digital Divide zu. Das heißt, die Frage ist, kann ich dann eigentlich ohne Smartphone und ohne App eigentlich mich im öffentlichen Raum noch bewegen? Ist eine Nutzung ohne Datenfreigabe möglich? Ich meine, könnte sein, selbst wenn ich ein Handy habe, aber jemand, der Bluetooth oder WLAN abschaltet, naja, der kann vielleicht dann nicht mehr über die Straße drüber. Wie ist denn das eigentlich mit Bargeld? Kann ich dann noch irgendwo mit Bargeld bezahlen oder kann ich überhaupt nur bargeldlos bezahlen? Im Taxi kann ich ja noch mit Bargeld zahlen. Bei Uber kann ich nicht mit Bargeld fahren. Der Fahrer darf wahrscheinlich gar kein Geld entgegennehmen. Ja, schöne neue Welt vernetzter Fahrzeuge. Die Welt, und das ist, jetzt sind wir, die Welt wird dann ganz anders aussehen. Und jetzt sind wir bei dem ersten Slide, wo so viele, viele Details in der New York Times drauf waren. Wir brauchen wir eigentlich noch Autowerkstätten? Viel, viel weniger, weil passieren ja keine Unfälle mehr. Wenn wir die nicht autonomen Fahrzeuge verbieten, das wird eine ganz tolle Welt. Da gibt es ja keine Unfälle mehr. Unfälle sind die, erzeugen Radfahrer und Verkehrsteilnehmer und Autos, die von Besoffenen gesteuert werden oder von Leuten, die zu schnell fahren. Das kann ja dann alles nicht mehr passieren. Also, wir brauchen kaum noch Werkstätten. Fahrschulen brauchen wir sowieso nicht mehr. Führerscheine brauchen wir auch nicht mehr. Es wird eine vollkommen andere Welt sein. Die Versicherungsmodelle, die wir haben, sind alle erledigt. Die Autos sind versichert bei nicht die Personen. Die Autos könnten vielleicht sogar eigene juristische Personen werden, die Versicherungen abschließen. Die Innenstädte brauchen keine Parkplätze mehr. Die schicken die Autos immer heim. Wir schaffen die Ampeln ab. Wir schaffen die Verkehrsschilder ab. Wer braucht denn eigentlich noch Straßennamen? Wir orientieren uns in den Städten ja doch eh nur mit Google Maps oder Open Street View für die Leute, die hier in diesem Talk drin sind. Aber wer braucht denn noch Straßennamen? Wer orientiert sich denn heute noch nach Straßennamen? Und der öffentliche Verkehr ist ganz anders, als wir ihn kennen. Und wir haben die vollen Bewegungsprofile. Vor 100 Jahren fing das alles ganz harmlos an. Da wurden die Kutschen genommen und auf dem Kutschengestell wurde dann einfach ein Motor eingebaut. Am Anfang, interessanterweise, waren das Elektrofahrzeuge. Benzinfahrzeuge hatten nämlich ein Riesenproblem, weil es keine Anlasser gab. Und dieses Anlassen war ein Riesenproblem. Und dass der Anlasser erfunden worden und dann war Elektro wieder tot. Und dann haben alle gesagt, jetzt ist endlich das Pferdemistproblem auf den Straßen gelöst worden. Das galt nämlich als richtig großes Problem, dass die Straßen so voller Pferdemist waren. Dann hat irgendjemand gesagt, ja, aber Unfälle und so weiter. Und 50 Jahre später haben wir Mobilität für fast alle und heute haben wir Unfälle bei extrem hohen Geschwindigkeiten. Wir haben Benzin, wir haben CO2, wir haben Stickoxide, wir haben die Zersiedelung bei der Landschaft und so weiter. Damals hat man das Problem der Verkehrsunfälle, hat man damals bereits gleich am Anfang erkannt gehabt. Und dann hat man Lösungen gebastelt. Hier setzt man vor die Autos eigentlich keinen Fangkorb. Und die Autos waren damals eben noch so langsam, dass das mit dem Fangkorb sehr wohl machbar war. Und meine Frau hat mir erzählt, dass 1950 in Wien es noch Straßenbahnen gab, die hatten Fangkörbe, nämlich damit sich niemand unter eine Straßenbahn werfen kann oder vor eine Straßenbahn werfen kann, hatten die so Fangkörbe, wie auf diesem Bild dargestellt. Das sind aber alles so Scheinlösungen. Ich war vorher im Internet, habe mir mal angeschaut, wie viele Verkehrstote haben wir eigentlich so im Augenblick. Die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, war 2016 1,35 Millionen Tote. Das ist ein ordentliches Massaker, was wir da veranstalten auf den Straßen. Wenn die Leute in 1900 gewusst hätten, dass 100 Jahre später alle 25 Sekunden auf der Welt ein Mensch von einem Auto totgefahren wird, ich weiß nicht, ob die sich das nicht vielleicht überlegt hätten, ob das eigentlich mit den Autos wirklich eine gute Idee war oder ob sie sich da nicht in irgendwas verrannt haben, was unheimlich tödlich ist. Und damit komme ich auch schon zum Ende. Nämlich das Summary. Wir lassen uns da auf etwas ein mit ganz viel Schwung. Und die Politiker sind begeistert. Und überall muss auf den Autobahnen eine Teststrecke eingerichtet werden für autonomes Fahren. Weil wir sind ja so fortschrittlich. Und die Politiker reißen sich darum, wir sind die Vorreiter und wir machen eine Elektrifizierungsteststrecke. Unheimlich Druck von den Firmen, die das machen wollen. Viel Fantasie, welche tollen Ergebnisse da entstehen könnten. Und die Begeisterung der Politiker ist anscheinend grenzenlos. Es ist unglaublich, mit welchem Schwung die Politiker sich da in etwas stürzen, von dem noch niemand weiß, wie das eigentlich ausgeht. Und damit bin ich am Ende. Und ja, vielleicht gibt's Fragen. Ich kann dich nicht hören. Du bist gemutet.
Ja, dann doch so, ist ja super. Technikfolgenabschätzung am Mikrofon. Also erstmal herzlichen Dank, Philipp, für den Vortrag und die Impulse. Ich wohne ja hier in Berlin und wir sind ja für manche Sachen testen wir ja aus. Dadurch, dass bei uns gerade eine Volksinitiative gestartet ist für autofreie Innenstädte, die sich gerade überlegen, wie das weitergehen soll. Und da ist ganz spannend, dass in Berlin haben unter 50% der Haushalte überhaupt nur ein Auto. Und ich glaube, da wird es ganz spannend mal zu sein, so ein Betriebsmodell für so eine Gesellschaft von Autos auch entsprechend auch auszuhandeln.
In also, Wien ist es übrigens ähnlich, ist auch um die 50% oder irgend sowas. Also beziehungsweise der, wie heißt das, modale Mix ist, dass die Autos, glaube ich, unter 50% waren. Und durch Corona ist das jetzt leider wieder kaputt.
Ja, und spannenderweise in Berlin ist passiert, durch Corona sind jetzt sehr viele mehr, zum Beispiel WeShare, aber auch andere Sharing-Dienste gekommen, wo überall hier wie die Pilze so E-Autos aus dem Boden geschossen sind, wo man jetzt einfach einsteigen, irgendwo hinfahren, man muss sich keinen Kopf mehr machen, man darf sie überall parken. Also es ist insgesamt, ich sag mal jetzt einfach so aus Nutzerinnenperspektive, ein Träumchen. Ich habe halt seit 12 Jahren kein Auto mehr und mag das also erstmal so sehr.
Aber was bedeutet das für die U-Bahn?
Genau, und ich glaube, das wäre ja vielleicht dann auch so für dich so der Call to Action, zu sagen, ey, wir müssen politisch fordern, dass wir das eine nur mit dem anderen nehmen, nämlich Ausbau von öffentlichen Verkehrs, und dass es sozusagen jetzt nicht nur erhalten, sondern sukzessive auch ausgebaut wird. Und ich glaube, genau in so einem Bereich wird ja dann auch so ein Gesetzesvorschlag einer Volksinitiative dann auch entsprechend ausgeprägt sein, dass man sagt,
autonome Busse.
Genau, also Haken hinter ein Träumchen. Ja. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, ach so, mir ist aufgefallen bei deinem Vortrag, weil du sagtest, Google, das Auto kann das schon so gut. Ich glaube, ganz viele hier im Stream kennen diese Google Capture, wo man sagen muss, das ist eine Ampel, das ist ein
Ding. Ja.
Und ich glaube, ich habe eine Mikroprozent Teilschuld und ganz viele andere auch, dass Google schon so gut ist. Und andere.
Wir trainieren den Algorithmus von Google.
Genau, und das ist zum Beispiel jetzt gerade die ganzen E-Autos, die hier schon unterwegs sind, von WeShare zum Beispiel, die sammeln auch gerade diese Informationen. Aber jetzt, bevor wir lange überziehen, ich sehe, wir sind schon sozusagen im E-Mail-Bereich, erstmal nochmal herzlichen Dank. Das war so Philipp Schaumann mit einem spannenden Blick in die Zukunft und einfach, sag ich mal, Impulsen, die wir vielleicht auch in unsere eigenen Entscheidungen mit einfließen lassen müssen. Darum an der Stelle danke.